Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie herzlich von unserer Deutschlandfunkbühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse 2023. Und ich sitze hier nicht allein, sondern werde in den kommenden 20 Minuten mit meinen Gästen diskutieren, ob die deutsche Lyrikszene in einer Krise steckt. So sitzen wir hier beisammen mit Kerstin Preivus, Lyrikerin, Professorin am Deutschen Literaturinstitut hier in Leipzig und Vorsitzende des Netzwerk Lyriks. Was dieses Netzwerk ist, werden wir im Laufe der Sendung bestimmt erfahren. Ich grüße Sie, Frau Preivus. Schön, dass Sie da sind. Außerdem zu Gast ist Martina Lieser, Lyrikübersetzerin und Verlegerin von Hochrot Leipzig, die weitere Perspektiven auf die Szene hat. Guten Tag, Frau Lieser.
Hallo, danke.
Und aus dem festen Team unseres Lyrikgesprächs im Deutschlandfunk, Alexandru Bulluz, Lyriker, Kritiker auch für zahlreiche Zeitungen wie die FAZ, die Wochenzeitung Der Freitag, für die Süddeutsche Zeitung und die NZZ. Schön, dass Sie da sind, Herr Bulluz.
Danke für die Einladung.
Wie kann es weitergehen mit den Lyrikverlagen, wenn die Resonanzräume und damit die Sichtbarkeit zunehmend fehlen? Das fragte Daniela Seel, Verlegerin von Cookbooks Berlin, in diesem Winter auf Facebook und diskutierte da mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren der Lyrikszene über die gegenwärtigen Herausforderungen. So wurde beklagt die Schließung des Lyrikhauses Joachimsthal, der Bedeutungsverlust in den essentiellen Feuilletons, die Aufgabe von Lyrikverlagen wie Peter Engstler oder Luxbooks. Martina Lieser, vor welchen Herausforderungen steht denn der Hochrot Verlag in diesen Tagen?
Also ich muss vielleicht voraussagen, dass der Hochrot Verlag noch ein bisschen anders arbeitet als die übrigen oder als viele der Independent Verlage, weil wir einerseits als Netzwerk von verschiedenen Standorten funktionieren und wir machen die Bücher von A bis Z selber, das heißt von den Gesprächen mit Autorinnen, Übersetzerinnen über Satzgestaltung bis zum Schnitt und Vertrieb, und wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, unsere hauptsächlichen unsere Herausforderungen, von denen wir stehen, sind, glaube ich, damit verbunden, wie die Welt gerade funktioniert. Also ich würde ganz platt sagen, dass wir vor den Herausforderungen des krisenden Kapitalismus auch stehen, gepaart mit Selbstausbeutung, Ausbeutung nicht bezahlter Arbeit. Und man könnte sich natürlich fragen, warum man das trotzdem macht, wenn man oft durch diese Arbeit quasi bis an den Rand des Wahnsinns beziehungsweise an den Rand der psychischen und körperlichen Gesundheit getrieben wird. Ich würde sagen, wahrscheinlich aus der Liebe zur Nische.
Ja, mit der Selbstausbeutung zur Bedeutung, das ist, glaube ich, in der Literaturszene allgegenwärtig. Wie, Alexandru Bulluz, beobachten Sie die Lyrikdebatten unserer Tage? Welche Krisenfelder können Sie ausmachen in Ihrer Funktion als Kritiker, als auch journalistischer Begleiter der Lyriklandschaft?
Das sind Debatten innerhalb der sehr vielfältigen Lyrikszene, die aber deshalb hörbar sind, weil sie in einem Echoraum stattfinden, und dieser Echoraum sind die sozialen Medien, womit gesagt ist, dass die Lyrikszene darüber hinausgeht und sich nicht beschränkt auf die Größe der sozialen Medien. Das heißt, wenn wir über die letzten, sagen wir mal, drei Debatten in der Lyrikszene sprechen, so sprechen wir auch über Debatten in den sozialen Medien. Ich darf drei erwähnen. Einige Kontroversen haben sich gebildet um eine Anthologie, die vor kurzem erschienen ist bei Matthes und Seitz. Das sind Gedichte aus Guantanamo. Das war eine Kontroverse. Dann folgte
eine Kontroverse, die dadurch entstanden ist. Das sind Häftlinge aus Guantanamo gewesen, die Lyrik geschrieben haben. Aber es waren eben auch, so wird gesagt, Terroristen dabei, die auch dort geschrieben haben. Darum ging ja unter anderem diese Debatte.
Genau, wobei gerade diese Frage ja nicht zu beantworten ist, weil ja die Akten ja nicht wirklich in Gänze an die Öffentlichkeit gegeben werden. Und also kann man auch die Frage nicht beantworten, ob sie tatsächlich Terroristen sind. Dort in dieser Kontroverse um diese Anthologie stellte man zum Beispiel die Frage, wie kann man solche Gedichte kritisieren, die von Menschen stammen, die sozusagen aus ihrer Not heraus das Gedichteschreiben erfinden. Das war die eine Debatte. Und dann folgten zwei größere Debatten. Die eine drehte sich, aber ich gebe schon weiter zurück an dich, um die Vergabe des Peter-Huchel-Preises an Judith Zander. Das ist eine Debatte gewesen, die auch sozusagen gendermarkiert war. Das heißt, die Verunglimpfungen, die Diskriminierungen in den Kommentaren, die waren deutlich zu spüren. Und ich darf eine letzte Debatte erwähnen, und das ist vielleicht die wichtigste für heute. In unserer Runde würde ich erst einmal so sagen, von mir aus. Das war eine Debatte, die von Max Czollek aus dem Verlagshaus Berlin ausgelöst wurde mit einem Text, der sozusagen bemängelt den Mangel an Diversität in der Lyrikszene.
Werden wir gleich auch besprechen. Genau über diese Debatte werden wir wahrscheinlich vielleicht gleich auch noch sprechen. Es gibt Herausforderungen und dieser Herausforderung stellt sich auf besondere Weise das Netzwerk Lyrik, Kerstin Preiwus. Die Lyrikszene ist dafür bekannt, dass sie ja selbst Strukturen schafft, wenn irgendwo ein Mangel herrscht. So war das mittlerweile wieder eingestellte Internetportal Fix Poetry ein Ort, an dem sehr lebhaft über Lyrik diskutiert, wo auch jene Bände vorgestellt wurden, die vielleicht nicht Einzug erhielten in die Feuilleton-Seiten und so. Auch das Netzwerk Lyrik ist so eine Gründung, die sich auf besondere Weise stark macht. Aber was ist es? Wofür setzen Sie sich ein und in welcher Weise beim Netzwerk Lyrik?
Ja, da kann ich noch mal kurz auf den Begriff Krise zurückkommen, einleitend. Also nicht die Lyrik ist in der Krise, sondern die Wahrnehmung von Lyrik scheint die Lyrik immer in die Nähe der Krise zu rücken. Das finde ich höchst interessant. Ich höre das nie davon, also ich höre nie, dass die Prosa in der Krise sei. Also scheint ja die Lyrik in ihrer Fähigkeit, sich zur Krisenhaftigkeit der Zeit zu äußern, gerne in die Nähe einer Krise dann, also sozusagen verwandelt zu werden in die Krise selbst. Das finde ich merkwürdig. Deswegen möchte ich einladen zu einer Umwidmung der Denkfigur und die Lyrik doch mal als die Form von, also die Dichtung, als die Form von Literatur betrachten, die alle anderen Literatur zugrunde liegt und vorausgeht als Sprachform. Und jetzt komme ich zum Netzwerk Lyrik, das sich gefunden und gegründet hat, um eben die Lyrik in ihrer genuine Sprachform von Dichtung als die Möglichkeit der Zusammenhänge zwischen Sprache und Welt mit dem Bewusstsein, dass die Sprache die Welt reflektieren kann und das Wissen um die Welt so komplex wie prägnant in der Dichtung zum Ausdruck kommt. Und das Netzwerk Lyrik möchte das sichtbar machen, und zwar alle Gewerke der Lyrik, von der Übersetzung, die gerne am Rand der Wahrnehmung ist und unterfinanziert, über die Distribution, die Schwierigkeiten bereitet. Gehen Sie in eine Bahnhofsbuchhandlung, Sie werden wenig Lyrik der Gegenwart finden, über die poetische Bildung, das heißt die Lyrik an Schulen. Der Lyrikbegriff an Schulen ist immer noch 19. Jahrhundert. Das hat übrigens auch die Debatte bei der Vergabe des Peter-Huchel-Preises an Judith Zander gezeigt, wenn dann in den Kommentaren stand, da lobe ich mir meinen Goethe. Okay, Goethe lebte wann leben wir? Es hat sich etwas verändert. Es betrifft die digitale Lyrik, also die Lyrik als Kunstform, die es schafft oder die alle Möglichkeiten, auch alle technischen Möglichkeiten der Gegenwart zu nutzen imstande ist, um sich mit dieser Gegenwart auseinanderzusetzen. Also auch den gedruckten Raum verlässt und in die Multimedialität und in die Multimodalität übergeht. Und es geht um die Oralität von Lyrik in der Spoken-Word-Szene zum Beispiel. Also all das, was an der Gegenwart hervorsteht, und all diese verschiedenen Gewerke der Lyrik werden im Netzwerk Lyrik versammelt, dezentral, regional als auch überregional. Und wir wollen diese Gewerke sichtbar machen, wir wollen sie aber auch fördern, weil es eine Finanzierungs- und Förderlücke gibt, die immer wieder besteht. Denn immer dann, wenn Konzepte, Ideen, die mit Lyrik zu tun haben, nicht umgesetzt werden können, liegt es oft daran, dass man sich die Finanzierung mühsam aus allen möglichen Ecken und Förderanträgen zusammenstückeln muss. Und wenn man das umgekehrt denkt, warum denn kein Fonds genuin, und das ist die Hauptforderung oder die Kernforderung des Netzwerk Lyrik, daran arbeiten wir, ein Fonds speziell für die Lyrik als Form der Sprach- wie der Welterkenntnis einrichten, die genau diese Finanzierungslücke für viele Verlage, Autorinnen, Autoren etc. zu füllen verstünde.
Ein Lyrikfonds analog zum Übersetzerfonds und zum Deutschen Literaturfonds, so habe ich das verstanden, genau. Gleichzeitig gibt es ja diesen Krisenmodus, also das Lyrikhaus für Achimsthal musste tatsächlich schließen. Es gibt die Debatten, die Sie auch angesprochen haben, Alexandru Bulluz. So ist die Situation in Deutschland. Während beispielsweise die amerikanische Lyrikerin und Punkmusikerin Patti Smith Mitte April vor 1000 Besuchern, zahlenden Besuchern, aufgetreten ist beim Kölner Poetica-Festivals. Wie lassen sich denn diese deutschen Krisenerzählungen auf der einen und der internationale Erfolg anderssprachiger Lyrik auf der anderen Seite erklären, Frau Preibus?
Wir sind ein romangläubiges Land. Das merkt man dann, wenn man keine Gattungsbezeichnung auf seine Bücher schreibt und dann trotzdem dem Buch die Gattungsbezeichnung Roman zugeschrieben wird. Und ich glaube, es ist auch die vielleicht eine gewisse Ernsthaftigkeit. Lyrik ist ja auch, oder Dichtung ist Spiel, experimentelles Spiel, Umgang mit der Tradition, aber auch Umgang, innovativer Umgang mit der Gegenwart. Und ich glaube, eine in die Jahre gekommene Denkfigur, die man durchaus mal umwidmen kann. Warum nicht? Vielleicht ist es auch, also auch zu dieser Denkfigur gehört auch, Lyrik sei sperrig und Lyrik sei schwierig. Wenn Sie mal Kinder erleben, meine Kinder sind sowohl in der Grundschule als jetzt auch auf der nächsten Schule, denen mal ein anderer Zugang zur Lyrik ermöglicht wird, aus der Oralität heraus, spielerisch, ohne gleich zu sagen zu müssen, was ein Gedicht jetzt bedeutet, dann fangen die an, das zu machen. Und über das Machen, ich kann doch etwas mit Sprache machen, geht es auch wieder in ein anderes Leseverständnis. Und über dieses Leseverständnis geht es auch in eine andere Relevanz und Akzeptanz dessen, was mit Lyrik möglich ist, als Erkenntnis.
Und wir haben ständig auch in unseren Lyrikgesprächen natürlich Bände, die hochverständlich sind, die hochunterhaltsam sind. Ende letzten Jahres, Sirka Elsbass ist herausgekommen mit einem Debüt bei Suhrkamp, das unglaublich witzig war. Im März gab es diesen Eklat, von dem Sie gerade eben gesprochen haben, Alexandru Bulluz. Der Lyriker und Publizist Max Scholleck hat beim diesjährigen Lyons und Lena-Preis keine Auszeichnung bekommen und sich danach im Internetmagazin Faustkultur ausgelassen über die Jury, hat sie angegriffen und bemängelt, Sie haben es gerade eben schon gesagt, dass die deutsche Lyrik zu deutsch sei. Also es fehle an der Sichtbarkeit jüdischer, migrantischer, queerer Positionen, wie es in der Lyrik ja häufig heißt, analog ja auch zu der bildenden Kunst, da wird ja auch häufig über Positionen gesprochen. Es gab daraufhin aber viel Widerspruch. Ist diese Debatte ebenfalls Ausdruck einer Lyrikkrise, die wir hier ja absichtlich im Thema der Sendung mit einem Fragezeichen versehen. Es ist Ausdruck einer Lyrikkrise. Ist die deutschsprachige Lyrikszene abgekoppelt von der Wirklichkeit oder ist das so eine Behauptung?
Also ich glaube schon, man spricht gemeinhin von einer Lyrikkrise. Aber ich bin schon der Meinung, dass das eine Krise ist der Vermittlung von Lyrik. Sozusagen, man braucht inzwischen neue Kriterien bei der Vermittlung von Lyrik. Und die Organe der Vermittlung von Lyrik brechen weg. Seit ungefähr 97, seit der Etablierung des Internets, sinkt die Auflagen der Zeitungen und natürlich spart man an erster Stelle bei der Lyrik zum Beispiel. Was hier bereits erwähnt wurde, es ist schon eine Frage sozusagen von Umverteilung symbolischen Kapitals einerseits, darum gibt es einen Kampf, sozusagen die Ressourcen sind immer begrenzt und natürlich auf der anderen Seite ist das ein monetäres Kapital. Das hat gestern Lea Schneider noch einmal hervorgehoben aus der Debatte, die Max Scholleck entfacht hat. Das heißt, diese zwei Pole, einerseits symbolisches Kapital, einen Preis gewinnen und das eröffnet neue Möglichkeiten, andererseits das Geld. Selbst wenn sich etwas verbessern sollte, kurze Anmerkung, es gab jetzt eine kürzliche Ausschüttung des Deutschen Literaturfonds und zum ersten Mal gingen, glaube ich, 5 oder 6 Werkstipendien an Lyrikerinnen und Lyriker. Das ist eine gute Quote, die man so nie hatte, aber das ist nicht genügend. Letztendlich, wenn man es utopisch formulieren möchte, bräuchte man ein Grundeinkommen. Aber das ist natürlich nicht möglich. Aber das ist die Spanne, symbolisches, monetäres Kapital und das Monetäre ist schlicht nicht da für die Lyrik und ich bin sehr pessimistisch. Ich hoffe und wünsche dem Netzwerk Lyrik in der Lobbyarbeit alles, alles Gute. Ich werde demnächst beitreten, aber ich glaube, es wird sehr, sehr zäh und schwierig.
Dass es schwierig ist, ist ja nicht schlimm. Da entsteht ja häufig auch etwas. Ich habe vor dieser Sendung mit Christian Metz, inzwischen Professor an der RWTH Aachen, gesprochen, der ja auch ständiger Teil unseres Lyrikteams ist. Der hat vor 5 Jahren in seinem Band Poetisch Denken geschrieben, ich zitiere, alle Anzeichen stehen dafür, in Zukunft wird man die ersten 2 Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts als Blütezeit der deutschsprachigen Lyrik bestaunen. Nun sagt Christian Metz auch, gut, das Ganze ist 5 Jahre her, wir stecken jetzt in einer Umbruchphase. Frau Lisa, welche Umbruchphase könnte das denn sein?
Also ich kann vieles unterschreiben, was hier gesagt wurde. Die Bildung, vor allem also der Zugang zu Lyrik, finde ich ganz wichtig. Und diese Ernsthaftigkeit, die hier in diesem Zugang, die diesem Zugang vielleicht in Wege gelegt wird. Ich glaube allerdings, dass die Krise der Lyrik auf der Art, also die gesellschaftliche Krise der Lyrik auch sehr gut tut, dass da sehr vieles entsteht und dass man sich vielleicht auch davon ein Stück weit verabschieden muss, dass man weiterhin sehr viel über Druck- oder Printzeitschriften veröffentlicht, weil es passiert auch viel in anderen Räumen, nicht nur im digitalen Raum. Und ich würde vielleicht, also das ist eher so meine Hoffnung, dass ich das sehe, dass es kommt, ein Plädoyer für die Nische halten, weil ich glaube, das ist, wenn wir hier das Wort Diversität, was ja an diese ganzen Lyrikdebatten, was da immer so aufploppt, angekoppelt ist, es geht ja auch darum, dass wir diese Nischen brauchen, dass wir auch die Hinterhöfe brauchen für die Lesungen, genau, also es ist im Prinzip auch ein gemeingesellschaftliches Problem. Wir brauchen Nischen für Lyrik, genauso wie wir dreckige Hinterhöfe weiterhin brauchen und Brachflächen und unsanierte oder bezahlbare Wohnungen. Einfach diese Spielwiesen der Verweigerung, wo auch viel entsteht. Weil ich auch einerseits das Gefühl habe, in anderen Ländern, das fiel hier auch schon, ich war kürzlich in der Ukraine und das ist natürlich ein Extrembeispiel, einer Krise, das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber da spielt die Lyrik für die Menschen eine ganz wesentliche Rolle. Und deswegen, natürlich dürfen wir diese ganzen finanziellen Aspekte nicht beiseite lassen, aber es geht ja immer darum, dass man damit Menschen erreicht. Und es geht vielleicht auch darum, in Deutschland ein bisschen mehr diese Lust an Lyrik zu vermitteln, weil es geht ja im Prinzip um Lust am Lesen. Und es geht ja auch darum, dass Lyrik nicht nur dieses Ernsthafte ist, was man sich so vorstellt, wo man im Prinzip denkt, man müsste 25 Semester Germanistik studiert haben, um das Buch aufzumachen. Also Lyrik ist auch mal Punk, das wurde ja hier angesprochen, genau, und alles andere auch. Es kann auch Spaß machen, Kindern macht es auch Spaß, es kann auch allen anderen Menschen Spaß machen, es kann auch sehr viele Menschen erreichen, wenn man sich darauf einlässt. Das ist vielleicht nicht der Umbruch, den ich gerne sehen würde, sage ich mal so.
Viele sagen auch, dass diese Umbruchphase natürlich damit zu tun hat, dass diese Blütezeit beeinflusst und gefördert wurde von einzelnen Personen. Also Julietta Fix von Fix Poetry, Daniela Seel von Cookbooks, der Kritiker Michael Braun, der im Dezember dieses Jahres ja auch bei uns immer aufgetreten ist, überraschend gestorben ist. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, Frau Preibus. In welcher Weise kann denn nun ein Lyrikfonds eine angemessene Antwort sein?
Er unterstützt eine strukturelle Forderung. Das ist, was von Alexandre Bulütz kam. Also nicht nur temporär, sondern strukturell. Und er kann zur schnellen Ideenumsetzung beitragen und damit die Gegenwärtigkeit der Lyrik in der Gegenwart unterstützen.
Und diese Gegenwärtigkeit der Lyrik werden wir weiterhin besprechen, jeden Monat bei uns in unseren Lyrikgesprächen hier im Deutschlandfunk, im Büchermarkt. Vielen Dank für die Diskussion über die Frage, ob wir eine Krise haben in der Lyrikszene, mit der abschließenden Empfehlung nach dieser Sendung, denn die Krise ist nicht so groß, wie wir vielleicht dachten. Auch Einladung, die Texte zu lesen meiner Gäste, einmal Kerstin Preibus im Berlin Verlag, gerade erschienen, der autobiografische Essay Heute ist mitten in der Nacht. Von Martina Lisa bei Hochhut könnte man wunderbar empfehlen, aus dem Slowakischen übersetzt, Derek Rebro, Ich bin nicht mein Typ. Und aus dem Jahr 2020 bereits, Was Peter Siege über die Liebe weiß von Alexandre Bulütz. Ich bedanke mich. Einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Danke.